Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Im April 2023 hielt Frau Professor Dr. Claudia Buch, die Vizepräsidentin der Bundesbank, einen Vortrag auf dem Women in Finance Day in der Universität in Hohenheim. Es ging darum, welchen Einfluss der Kryptomarkt auf die Finanzmarktstabilität hat. Der Vortrag ist in Schriftform online auf der Seite der Bundesbank abrufbar, Link in den Shownotes. Hierbei gab sie einige interessante Einblicke darin, welche Risiken es aus Sicht der Bundesbank und der Regulierer im Kryptomarkt eigentlich gibt und entsprechend natürlich auch, in welche Richtung die Regulierung hier gehen könnte, auf die sich dann auch Bitcoiner in den kommenden Jahren einstellen sollten oder vielleicht sogar müssen. Die heutige Folge dient, wie auch der erste Teil ihres Vortrags, so ein bisschen der Erläuterung darüber, was Finanzmarktstabilität eigentlich bedeutet und woran man festmacht, ob zum Beispiel eine Bank jetzt systemrelevant ist oder eben nicht. Und in der kommenden Folge des Sound Money Bitcoin Podcasts gehen wir dann detaillierter auf die Risiken einem Kryptomarkt und versuchen, ihre Aussagen da auch ein bisschen einzuwerten. An der Stelle aber eine kurze Vorwarnung an alle Bitcoiner. Ich bewerte in dieser und entsprechend dann auch in der nächsten Folge einiges aus Sicht der Regulierer oder eben auch der Aufsicht. Da Frau Buch in ihrem Vortrag und in dem von ihr aufgezeigten Daten immer wieder von Kryptoassets oder dem Kryptomarkt spricht, werde ich häufiger Bitcoin und Krypto dann entsprechend auch in einen Topf werfen müssen. Das liegt nicht dran, dass für mich die Zusammenführung in Bezug auf Risiken oder Regulation irgendwie ein erstrebenswertes Szenario darstellt. Doch so betrachten die Regulatoren aktuell auf jeden Fall die Situation. Und darauf müssen Bitcoiner gefasst sein und sollten sich dem, was da kommt, entsprechend dann natürlich auch bewusst sein. Daher vielleicht nicht direkt Schnappatmung bekommen, wenn ich zum wiederholten Male vom Kryptomarkt spreche oder von welcher Form der Regulation, die wir gegebenenfalls brauchen. Versuch lieber auch mal diese Brille aufzusetzen von der, in Anführungszeichen, Gegenseite, um deren Vorgehen vielleicht auch ein bisschen besser verstehen zu können. Nur so kann man hier, falls es gewünscht ist, auch entsprechend in den Austausch gehen. Auch heute wieder die Info bezüglich des Bitcoin-Einsteiger-Events, welches ich am Samstag, den 3. Februar, im Bitcoin-Hotel in Plochingen bei Stuttgart veranstalte. Es wird einsteigerfreundliche Vorträge geben und die Helfer vor Ort unterstützen die Neulinge, zum Beispiel beim Einrichten einer Wallet, mit welcher sie dann anschließend den Kaffee oder ähnliches dann auch vor Ort bezahlen können. Kommt also gerne vorbei und bringt im Optimalfall natürlich Freunde und Familie mit zu Bitcoin erleben am 3. Februar 2024. Die Tickets gibt es für nur 30 Euro auf www.sound-money.de, Link in den Shownotes. Zudem noch die Erinnerung an das Angebot aus der Interviewfolge mit Max von 21 Energy. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY in einem Wort erhaltet ihr 5% auf alle Mining Heater im Shop und satte 21% Rabatt auf die kleine Variante. Also schaut gerne auch mal bei 21 Energy vorbei, beziehungsweise bei der Interviewfolge mit Max. Auch hier der Link in den Shownotes. Zu Beginn müssen wir jetzt natürlich erstmal noch klären, was bedeutet eigentlich Finanzmarktstabilität? Dementsprechend hier eine kleine Definition.
Finanzmarktstabilität bezieht sich auf die allgemeine Stabilität und das reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte. Wenn die Finanzmärkte stabil sind, gibt es weniger Anzeichen von übermäßiger Volatilität, Panikverkäufen oder systemischen Risiken. Ziel ist es, dass die Finanzmärkte effizient arbeiten, Finanzinstitute solide sind und es keine schwerwiegenden Störungen gibt, die das gesamte Finanzsystem gefährden könnten. Eine stabile Finanzmarktumgebung ist entscheidend für das Vertrauen der Anleger, das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft und die Vermeidung von Finanzkrisen.
Es geht bei der Finanzmarktstabilität also um den reibungslosen Ablauf in der Finanzwelt, an dem wir uns alle beteiligen, indem wir ein Girokonto bei einer Bank haben oder im Supermarkt entsprechend dann zum Beispiel mit Karte oder Smartphone bezahlen. Zudem sollen natürlich auch Krisen bzw. Finanzkrisen verhindert werden. Jetzt wissen wir zumindest mal, um was es hier grundsätzlich geht, doch vielleicht erstmal der Reihe nach. Frau Buch geht zu Beginn ihres Vortrags erstmals grundsätzlich nämlich auch auf Kryptoassets ein. Sie lässt offen, ob Kryptoassets, die eine Verbesserung der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen versprechen, dieses Versprechen letztlich auch einhalten können. Das hängt laut ihr entscheidend von der regulatorischen Reaktion ab. Welche Dienstleistungen nützlich sind, wie sich Marktstrukturen entwickeln, ob die neuen und jungen Unternehmen im Kryptosektor in der Lage sind, die etablierten Finanzdienstleister herauszufordern, welche Risiken damit verbunden sind, all das wird durch die Vorschriften geformt werden. Entsprechend konzentrierte sie sich in ihren Ausführungen auch auf die finanzielle Stabilität von diesen Kryptoassets bzw. vom Kryptomarkt oder Kryptosektor generell. Zum Zeitpunkt ihrer Ausarbeitung Anfang 2023 lag die Marktkapitalisierung des Kryptomarkts bei etwa 0,2% der globalen finanziellen Vermögenswerte. Auch wenn wir Ende 2023, wo ich die Folge aufnehme, etwas höher liegen, so zeigt die Null vor dem Komma ganz klar die Verhältnisse zwischen Kryptosektor und traditioneller Finanzwelt auf. Sie betont aber, dass man aus der Vergangenheit lernen kann, dass selbst scheinbar kleine Unruheherde Finanzkrisen auslösen können. Hier vergleicht sie den Kryptomarkt und den hierdurch entstandenen innovativen Weg zu Finanzdienstleistungen mit der Verbriefung von Finanzanlagen in den 90er Jahren. Dieser Vergleich ist durchaus spannend. Zum Verständnis ein kurzer Ausflug in die Verbriefung von Finanzanlagen. Das Ganze bezieht sich auf den Prozess, bei dem Finanzinstitute illiquide Vermögenswerte in handelbare Wertpapiere umwandeln. Hier mal zwei Beispiele, um es ein bisschen klarer zu machen. Erstens Mortgage-Backed Securities, kurz MBS. Banken bündeln hier eine große Anzahl von Hypothekenkrediten, die sie vergeben haben, zu einem Paket. Und diese Pakete werden dann in Form von handelbaren Wertpapieren zu diesen MBS strukturiert. Durch die Verbriefung erhalten die Banken dann mehr Liquidität, da sie diese MBS an Investoren verkaufen können. Gleichzeitig können Investoren in diese MBS investieren und somit indirekt von den Hypothekenkrediten profitieren. Während dieser Prozess Liquidität schafft, besteht aber das Risiko, dass sich die Kreditqualität der Hypotheken verschlechtert und somit die MBS entsprechend an Wert verlieren. Zweites Beispiel, Collateralized Debt Obligations, kurz CDO. Hier werden verschiedene Arten von Schuldtiteln, wie beispielsweise Unternehmensanleihen oder Kreditkartenforderungen, gebündelt. Dieser Pool an Schulden wird dann in Tranchen aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Risikostufen repräsentieren. Und diese Struktur nennt man dann eben Collateralized Debt Obligations. Durch diese Verbriefung wird es möglich, das vorhandene Kreditrisiko zu verteilen. Investoren können je nach Risikobereitschaft in verschiedene Tranchen investieren. Es kann aber passieren, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte an Wert verlieren, also Kredite in diesem Paket einfach ausfallen und durch das Umhergeschiebe dieser CDOs, wo man dann irgendwann schlechte Kredite zu guten gepackt hat, um sie aus der eigenen Bilanz rauszubekommen, irgendwann hat keiner mehr geprüft, was in den gebündelten Paketen eigentlich so genau drin ist. Diese Pakete trugen letztlich einen wesentlichen Beitrag dann auch zur globalen Finanzkrise von 2007, 2008 bei. Entsprechend ist der Vergleich zum Kryptomarkt durchaus interessant. Während die Verbriefung damals die Art und Weise revolutioniert haben, wie Finanzanlagen strukturiert gehandelt werden können, verspricht heute der Kryptomarkt und die dahinterliegende Blockchain-Technologie ebenfalls innovative Ansätze für Finanzdienstleistungen. Der dezentrale Zugang zu Finanzmärkten, automatisierte Vertragsausführungen durch Smart Contracts und Co. bieten durch die Sicherheit der Blockchain neue Möglichkeiten. Doch genauso wie bei der Verbriefung in den 90er Jahren gibt es auch hier Potenzial für Wachstum und Effizienz, aber demgegenüber stehen entsprechend natürlich auch Risiken. Frau Buch sieht, dass Finanzinnovationen durchaus das Potenzial besitzen, transformative Veränderungen zu ermöglichen. Hierbei ist laut ihr aber entscheidend, welche Regulierungsmaßnahmen getroffen werden und dass eine sorgfältige Überwachung implementiert wird, um mögliche Risiken zu managen, die die Stabilität des Finanzsystems natürlich angreifen können. Die Verbriefung galt als Innovation zur Verbesserung der Risikoverteilung im Finanzsystem in den 80ern bzw. hauptsächlich den 90er Jahren und war zunächst auch ein sehr, sehr kleiner Markt. Im Jahr 2007 kam man hier jedoch dann auf ein jährliches Emissionsvolumen von etwa der Hälfte der ausstehenden Hypotheken und Verbraucherkredite. Jeder zweite US-Dollar Hypotheken- und Verbraucherkredit war also in einem solchen Paket verbrieft. An der Stelle bin ich vermutlich nicht der Einzige, der an den Film The Big Short denken muss. Aktuell ist der Kryptomarkt wenig mit dem traditionellen Finanzsystem oder der realen Wirtschaft verbunden. Das kann man positiv bewerten, da Probleme im Kryptomarkt sich bislang nicht auf die finanzielle Stabilität in der Banken- oder Finanzwelt übertragen lassen. Auch der Fall von FTX musste weder durch eine Reaktion der Fed irgendwie geregelt werden, noch durch irgendwelche Banken. Es gab zwar einzelne Fälle, in welchen klassischen Banken selbst Einlagen bei FTX hatten, aber das Ausmaß war hier verhältnismäßig dann doch recht überschaubar. Bei Risiken im Finanzmarkt spricht man gerne von systemischen Risiken oder dann auch von systemrelevanten Banken. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal klären, was sind eigentlich diese systemischen Risiken? Und wenn wir über diese systemischen Risiken in der Banken- und Finanzwelt sprechen, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist systemisch und was nicht? Das lässt sich relativ schwer tatsächlich nur definieren. Es werden auf Seiten der Bundesaufsicht beispielsweise Finanzinstitute in bedeutende und weniger bedeutende Institutionen eingestuft, was deren Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität entsprechend widerspiegeln soll. Je relevanter ein Institut, desto schärfer in einigen Bereichen die Regulierung und Überwachung. Diese Klassifizierung, die basiert auf mehreren Indikatoren. Es geht zum Beispiel um die Größe des Instituts oder auch um deren Vernetzung, um die Gefahr eines Dominoeffekts bewerten zu können. Wenn eine Bank riesengroß ist, aber keine Beziehungen zu anderen Banken hat, dann kann sie fallen, ohne dass ein Bankenbeben ausgelöst wird. Es ist also elementar zu wissen, wie vernetzt eine Bank mit anderen Finanzdienstleistern ist. Die Notenbank muss ja wissen, wen sie als erstes retten muss im Fall der Fälle. Systematisches Risiko in der Banken- und Finanzwelt bezieht sich also auf die Gefahr, dass Störungen oder Schwierigkeiten in einzelnen Finanzinstituten oder einem Teil des Finanzsystems sich auf das gesamte System auswirken und erhebliche negative Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems haben könnten. Dieses Risiko entsteht durch die enge Verflechtung und Vernetzung der Finanzinstitute und der Finanzmärkte generell. Banken nehmen in unserer Wirtschaft schon immer eine besondere Stellung ein. Sie versorgen die Wirtschaft mit Liquidität. In Finanzkrisen fürchten Politiker eine Kreditklemme. Wenn Banken keine Kredite mehr vergeben, dann ist das Gift für die Wirtschaft. Und so überträgt sich eine Finanzkrise dann auch ganz schnell auf die gesamte Wirtschaft eines Landes oder durch die Globalisierung und zunehmende Vernetzung auch über Landesgrenzen hinweg, dann entsprechend schnell auch auf weitere Teile der Welt. Mit der Schaffung der Europäischen Union und dem europäischen Währungsraum, also dem Euro, gibt's so richtig eigentlich keine Finanzkrise mehr in Europa, die nur einen einzelnen Staat oder eine einzelne Nation betrifft. Die Griechenland-Krise war daher auch für den gesamten Euroraum natürlich höchst gefährlich. Um systematische Risiken zu minimieren, implementieren Regulierungsbehörden verschiedene Mechanismen. Dazu gehören strengere Aufsichts- und Kapitalanforderungen, die Einführung von Frühwarnsystemen und die Förderung von Transparenz in den Finanzmärkten. Das sieht man auch immer wieder. Es bricht eine Krise aus, wie die Finanz- oder später auch die Euro-Krise. Dann wird die Forderung laut, ja, man muss doch unbedingt die Banken stabiler aufstellen. Dann fängt man geldpolitisch und fiskalpolitisch aber an, Geld in die Märkte zu pumpen, weil man die Wirtschaft wieder ankurbeln will in dieser Krise. Will also, dass die Banken durch die Kreditvergabe sich wieder Risiko in ihre Bilanzen legen und am Ende ist das Geschrei dann wieder groß, wenn dann Probleme auftreten, weil zu viel Risiko im System ist. Und bis heute haben strengere Vorschriften im Bankensektor vermutlich nur wenige Krisen verhindert. Vielmehr dürfte das Verhindern einer Finanzkrise, inklusive der dafür notwendigen Interventionen in den Markt, eher zu ungesunden Blasenbildungen geführt haben. Dann kracht es halt ein wenig später an einer anderen Stelle und dafür gegebenenfalls dann noch umso heftiger. Aber zurück zu Frau Buch. Sie betont auch, dass ein Vergleich vom traditionellen Finanzsystem mit dem Kryptomarkt sich als schwieriger gestaltet, da die Qualität der Informationen und Daten sich natürlich stark unterscheiden. Bei Banken liegt laut ihr, vor allem durch die Bemühungen nach der Finanzkrise, mittlerweile recht gute Informationen vor. Gerade im Bezug auf die bereits erwähnten relevanten Punkte, die Verknüpfung im Finanzsystem und die Risikokonzentration, also sozusagen eine Art Klumpenrisiko. Während man im Kryptomarkt nur auf die derzeit spärlich vorhandenen Daten in Sachen Risiko zurückgreifen kann, Dazu kommt natürlich auch, dass einige Daten schlichtweg gar nicht erhoben werden können. Durch die Pseudonymität der Blockchain oder Second-Layer-Lösungen wie Lightning wird das Erfassen und dann auch das Monitoren solcher Daten schwierig bzw. unmöglich. Da klopfe ich als Aufsichtsbehörde halt nicht eben mal kurz an der Tür von einem Finanzdienstleister und schaue mal in deren Bücher rein. Falls du jetzt da sitzt und denkst, richtig so, das brauchen wir auch gar nicht, wir brauchen hier gar keine Regulierung, da muss ich dich leider enttäuschen. Je intransparenter und undurchsichtiger das Ganze hier ist, desto schlechter kann ein Risikomanagement stattfinden. Das bedeutet, die Regulierung wird hier sehr hart ausfallen. Und das Risikomanagement ist ja auch im Interesse zum Beispiel einer Exchange oder einer Kryptobörse, weil sie selber ja ihre Risiken auch managen sollte. Wenn man sich in die Lage der Gesetzgeber und der Aufsicht versetzt, ist es natürlich komplett nachvollziehbar, dass die hier dann auch hart durchgreifen wollen oder werden. Die Bankenaufsicht hat die Aufgabe zu verhindern, dass Banken zu viel Risiken eingehen. Wenn Bitcoin oder Krypto als großes Risiko eingestuft wird, dann wird das Treiben der Bank hier nur in gewissen Ausmaßen erlaubt sein. Für die Adaption von Bitcoin ist es definitiv nicht förderlich. Wie bewertet man jetzt aber im Detail die Systemrelevanz von Banken? Erstens die Größe einer Bank. Je größer Banken sind, desto größer ist grundsätzlich ihr systemischer Fußabdruck. In der Regel dominieren sehr wenige, sehr große Player das Bankensystem. Problem dieser Institutionen können daher Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem haben. Mit der Deutschen Bank gibt es ein richtig großes Institut, welches als Klumpenrisiko in Deutschland angesehen werden kann. Die Sparkassen, die im Verbund die Nummer 1 in Deutschland sind, sind mit über 300 Instituten und Landesbanken zwar dezentral, das heißt aber nicht, dass es hier nicht auch eine Art Klumpenrisiko gibt. Im Fall der Fälle stützen die Sparkassen und Landesbanken sich nämlich gegenseitig, heißt auch hier muss man sich im Detail betrachten, welches Institut welche Risiken in der Bilanz hat. Das macht die Betrachtung natürlich noch deutlich kleinteiliger. Mehr Infos hierzu findest du in der Folge 186, als ich über die Einlagensicherung gesprochen habe. Link in den Shownotes. Um zu bewerten, wie groß der systemische Einfluss einer Bank ist, werden Indikatoren verwendet. Es wird zum Beispiel gemessen, wie ein potenzieller Kapitalmangel bei einer gestressten Großbank mit einem Kapitalmangel im gesamten Finanzsystem korreliert. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch an die Zeit, wo man praktisch täglich in jeglichen Wirtschaftszeitungen von irgendwelchen Bankenstresstests gelesen hat und wie viele Banken bei diesen Tests entsprechend wieder durchgefallen sind. Aktuell sehen wir im deutschen Finanzsystem oder im deutschen Bankensystem einen Rückgang des systemischen Risikos, obwohl wir hier immer noch deutlich über dem Niveau vor der Finanzkrise liegen. Frau Buch sprach interessanterweise auch darüber, dass systemisch wichtige Banken oft von der Regierung im Notfall gerettet werden. Diese Banken profitieren laut ihr von einer impliziten Garantie, die in Krisenzeiten explizit wird. Dies ändert laut ihr die Anreize und kann zu einem übermäßigen Risikoverhalten führen, zu Wachstum auf Seiten der Bilanzen und zu überhöhten Managementvergütungen. Ich hoffe, an der Stelle gab es entsprechend Applaus auf ihrem Vortrag. Und diese Risiken, die kann man natürlich auch versuchen zu mildern. Dafür hat man strengere Kapitalanforderungen und Überwachung für systemisch wichtige Banken dann entsprechend eingeführt. Der zweite Punkt ist die Vernetzung. Wie bereits angedeutet, ist die bloße Größe einer Bank allein sicherlich kein ausreichendes Maß, um die systemische Bedeutung zu bewerten. Auch kleinere Banken können systemisch wichtig sein, zum Beispiel wenn sie stark vernetzt sind. Um die Vernetzung einschätzen zu können, betrachtet man zum Beispiel deren Vernetzung im Interbankenmarkt. Auch hier ist die Finanzkrise mal wieder ein schönes Beispiel. Während dieser trocknete nämlich die Liquiditätsversorgung über diesen Markt plötzlich aus. Banken konnten sich ja also nicht mehr kurzfristig mit frischem Kapital versorgen. Die Institute reduzierten damals ihre Kreditlinien, da die Unsicherheit zunahm, dass die Gegenpartei, also der Kreditnehmer, pleite geht. Diese Situationen sind häufig wirklich brenzlig und in Finanzkrisen passiert das leider immer wieder. Wenn Banken sich untereinander nicht mehr vertrauen, also keine Kredite mehr untereinander vergeben, dann sind die Notenbanken praktisch gezwungen einzuspringen. Natürlich könnte man die Bank dann auch pleite gehen lassen, aber wir wissen alle, dass dies vor allem bei halbwegs systemrelevanten Banken nicht passieren wird. weil die Notenbank sonst eine noch größere Katastrophe heraufbeschwören würde. Genau dieses Spiel haben wir ja auch dieses Jahr bei den Regionalbanken in den USA gesehen, als die Fed-Anleihen der Banken, die stark im Wert gefallen waren, zu 100% anstatt dem realen Wert an der Börse als Kreditsicherheit akzeptiert haben. Auch hier sehen wir in letzter Zeit eine klare Zentralisierung. Nach der Finanzkrise sank der Refinanzierungsanteil bei den deutschen Banken über diesen Interbankenmarkt stark. Achtung, jetzt kommt eine sehr komplexe Statistik. Von 2008 bis 2022 sank der Anteil der Interbankenaktiva und Verbindlichkeiten in Bezug auf die Gesamtdarlehen deutscher Banken von 19% auf nur 8%. Einfach gesagt bedeutet dies, dass die Banken sich untereinander weniger Geld liehen als zuvor. Der Interbankenmarkt hat sich also nicht mehr von der Finanzkrise erholt. An sich nicht schlimm. Vielleicht ist dieser Markt ohnehin ein wenig ausgeufert und dies war eine gesunde Bereinigung. Problem ist an der Stelle aber, dass die Banken in den letzten Jahren ja eigentlich alle immer mehr Geld hatten, immer mit mehr Geld hantiert haben als zuvor. Woher holen sich die Banken dann also jetzt diese Gelder? Tja, die EZB ist hier mal wieder parat. Anstatt das Geld bei einer anderen Bank zu leihen, geht man jetzt eben zur EZB, dem Freund und Helfer. Die EZB kann mit ihren Zinssätzen besseren Einfluss nehmen und die Banken wissen, dass dieser Markt definitiv nicht austrocknen wird. Dafür haben wir mehr Zentralisierung und entsprechend mehr Planwirtschaft geschaffen. Das Risiko, dass Ansteckungsgefahren entstehen, ist im deutschen Markt also über die letzten Jahre eher gesunken. Das ist aktuell auch ganz gut so, denn das verhältnismäßig hohe Zinsniveau zeigt Probleme in den Bilanzen auf und die könnten hier unschön aufgedeckt werden. Aber wie gesagt, die EZB steht hier im Notfall vermutlich längst parat. Punkt 3, die Komplexität. In eine ähnliche Richtung wie die Vernetzung geht auch die Komplexität. Eine hochkomplexe Bank ist häufig systemisch. Hierbei kann Komplexität verschiedene Dimensionen haben, wie zum Beispiel das Volumen im Derivategeschäft, eine große Anzahl von nationalen oder internationalen Tochtergesellschaften oder die operative Komplexität. Je komplexer eine Bank ist, desto größer sind die Kosten und die Zeit, die für ihre Abwicklung benötigt werden. Eine länderübergreifende Abwicklung einer international agierenden Bank erfordert Koordination zwischen Behörden in mehreren Rechtsgebieten, laut Frau Buch. Die vollständige Abwicklung von Lehman Brothers hat anscheinend 14 Jahre gedauert. Der vierte und letzte Punkt ist noch die Substituierbarkeit. Es gibt auch kleinere Player, die aber in einzelnen Bereichen extrem relevant sind, zum Beispiel im Zahlungsverkehr oder bei der Bankeninfrastruktur. Wenn eine solche Institution in Not gerät, könnten auch andere Finanzdienstleistungen gestört werden. Je spezialisierter die Institution ist, desto kostenspieliger wird es, ihre Dienstleistung zu ersetzen. Wenn man jetzt die Aussagen von Frau Buch bewusst so ein bisschen überspitzt darstellt, könnte man sagen, mach dich unverzichtbar mit deiner Größe, schaffe ein möglichst verwobenes Konstrukt, am besten möglichst international und so wirst du im Fall der Fälle nicht abgewickelt, sondern von Staat oder Notenbank gerettet. Im Prinzip hat sie hier auch so eine Anleitung geschildert, wie man die Chance, gerettet zu werden als Bank, entsprechend steigern kann. Wir haben nun also betrachtet, was und wann man als Bank eigentlich systemrelevant wird. Und je systemrelevanter, desto größer der Einfluss oder die Gefahr in Bezug auf die Finanzmarktstabilität. Diese bezieht sich auf die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems gegenüber externen Einflüssen und inwiefern Bitcoin bzw. der allgemeine Kryptosektor einen Einfluss auf die Finanzmarktstabilität hat oder in Zukunft haben kann. Das betrachten wir dann in der kommenden Folge, denn auch hierüber hat Frau Buch in ihrem Vortrag in der Uni Hohenheim gesprochen.